Herr, unser König, du liebst diese kleinen Kinder ganz besonders. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du jetzt bei diesen Kindern sein wirst und ihnen begegnen wirst, dass sie dich als den König und Herrn und guten Hirten erkennen, der ihr Leben reich machen und lenken will. Segne sie jetzt im Kindergottesdienst und segne auch unser Reden und Hören. Amen. Ja, in dieser Predigt heute wird es auch um diesen König gehen, von dem wir gesungen haben. Und ich schicke schon mal voraus, ihr braucht heute viel Fantasie. Ich möchte mit euch eine prophetische Vision aus der Offenbarung betrachten. Und was ihr da hören und was ihr vor eurem inneren Auge sehen werdet, das wird so ein bisschen an einen Fantasy-Film erinnern. Aber das, was Johannes mit seinen sprachlichen Möglichkeiten, die er hatte, mit seiner Erfahrungswelt beschreibt, das ist nicht Fantasy, sondern Realität. Wobei, ich muss dazu sagen, vieles ist auch Symbolik. Das heißt, wenn da von einem Lamm die Rede ist, natürlich ist Jesus nicht im Himmel als Lamm da, sondern er ist da anders, in einer anderen Gestalt und nicht als Lamm, sondern das ist ein symbolisches Bild. Vieles, was wir also hören und sehen werden, wirkt fremd und unverständlich. Und wir können auch nicht jedes Detail bis ins Letzte klären. Und ich meine auch, die Offenbarung ist nicht dazu geschrieben, dass wir spekulieren und rätseln. Und so möchte ich auch gar nicht jedes Detail versuchen auszulegen. Einiges wird erklärt, finde ich sehr interessant, dass Johannes an manchen Stellen sagt, das bedeutet das. Und darauf sollten wir achten. Wenn er schon extra sagt, das bedeutet das, dann haben wir eine Erklärung. Was nicht erklärt wird, lassen wir so stehen oder versuchen irgendwie eine Antwort zu finden. Ich möchte dabei immer auf das Gesamtbild schauen und fragen, was bedeutet dieses Gesamtbild für uns? Also nicht jedes einzelne Detail. So sollten wir generell auch mit der Bibel umgehen, dass wir, wenn wir schwierige Texte betrachten, immer vom Großen zum Kleinen gehen. Also die Texte immer vom großen Zusammenhang auf das Kleine hindeuten. Zunächst das Ganze betrachten, dann das Spezielle. Und das heißt auch für die Offenbarung, dass wir zunächst fragen, warum ist die Offenbarung eigentlich geschrieben? Welchen Zweck hat dieses Buch? Wenn wir diesen Zweck verstanden haben, können wir auch die einzelnen Aussagen deuten und verstehen. Und man muss auch bei der Offenbarung immer auch fragen, wo stehen wir eigentlich in diesem Buch? Also vom Aufbau her, von der Gliederung, wo befinden wir uns? Dass wir uns da nicht in Details verlieren. Wozu ist die Offenbarung geschrieben worden? Das steht ganz am Anfang. Da heißt es, dies ist die Offenbarung durch Jesus Christus, die Gott ihm gegeben hat. Denn er sollte seinen Dienern vor Augen führen, was in Kürze geschehen muss. Diese Offenbarung ließ Christus wiederum seinem Diener Johannes durch seinen Engel bekannt machen. Johannes steht also als Zeuge ein für das Wort Gottes und für das, was Jesus Christus selbst bezeugt. Was Johannes bezeugt, hat er gesehen. Glückselig ist, wer die prophetischen Worte aus diesem Buch vorliest, und glückselig sind die, die sie hören und die befolgen, was hier aufgeschrieben ist. Denn der Zeitpunkt steht kurz bevor, an dem sie in Erfüllung gehen. Also die Offenbarung will als erstes den Dienern Jesu, also uns, zeigen, was in Kürze geschehen muss. Wir sollen wissen, was kommt. Genauer gesagt sollen wir wissen, wer kommt. Denn das ist ein Thema, was sich durchzieht in der Offenbarung, vor allem auch in unserem Text heute, immer wieder, der da kommt. Wir sollen wissen, wer kommt und wie das sein wird. Und darauf sollen wir uns freuen. Die Offenbarung will glücklich machen. Ist euch das aufgefallen? Glücklich ist, wer das liest. Glückselig sind, die diese prophetischen Worte vorlesen. Von daher werde ich heute mehr vorlesen als predigen. Und glückselig sind die Hörer, ihr also. Wenn ihr das hört, diese Worte, die sollen euch glücklich machen. Und wenn ihr sie befolgt, was da aufgeschrieben ist. Also, wer diese Worte hört, soll glücklich werden. Sie wollen glücklich machen. Das heißt, ganz wichtig, die Offenbarung will uns nicht Angst machen. Sie will uns trösten, ermutigen, glücklich machen. Und wenn da eine Auslegung Angst macht, dann ist da was faul. Die Auslegung wird uns nie Angst machen in der Offenbarung, sondern immer fröhlich machen, glücklich machen. Heute geht es konkret um Anbetung und daher kommt die Lobpreis- und Anbetungszeit nach der Predigt. Das ist quasi eine Einleitung in die Anbetung, was wir jetzt hören werden. Die Offenbarung will uns in die Anbetung führen. Es ist ein Anbetungsbuch. Bevor ich aber gleich vorlese und anfange zu lesen, möchte ich klären, wo stehen wir eigentlich jetzt in der Offenbarung gerade. Kapitel 1 begegnet Johannes dem Auferstandenen, den erhöhten Christus, und bekommt den Auftrag, das alles aufzuschreiben. Kapitel 2 bis 3 sind ein Blick in die Gegenwart, eine Gegenwartsanalyse. Dort werden 7 Gemeinden kritisch analysiert und diese Zahl 7 steht für alle Gemeinden zu allen Zeiten. Ab Kapitel 6 beginnt dann der Lauf der Dinge. Dann nehmen die Ereignisse der Endzeit ihren Lauf. Kapitel 4 und 5, um die es heute geht, keine Angst, ich werde mehr vorlesen als predigen. Kapitel 4 und 5 sind ein Zwischenstück, wo Johannes einen Blick in die Welt Gottes nehmen darf. Johannes schrieb, was er dann sah. Danach sah ich, sieh doch. Also wir sind jetzt bei Offenbarung 4, Kapitel 1. Im Himmel stand eine Tür offen. Und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, die Stimme, die wie eine Trompete klang, sagte zu mir, komm hier herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Also, vorher war ein ausführlicher Blick analytisch in die Gegenwart der Gemeinden und jetzt soll Johannes den Blick wegrichten von den Gemeinden in eine andere Wirklichkeit. Johannes blickt jetzt nach oben und er sieht im Himmel eine geöffnete Tür. Passt gut zur Adventszeit, offene Türchen, aber es ist eine ganz andere Tür. Diese Tür symbolisiert den Übergang von der sichtbaren in die unsichtbare Welt. Und Johannes hört eine Stimme. Es ist die gleiche Stimme, die er am Anfang hörte, als er dem Christus begegnet ist. Und jetzt lädt Jesus ihm ein und sagt, komm hier herauf. Ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Jetzt soll es also um die zukünftigen Dinge gehen. Was würdest du erwarten, wenn Jesus zu dir sagt, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss? Ich würde jetzt eine Beschreibung von Ereignissen erwarten. Aber Johannes sah zunächst was ganz anderes. Bevor es richtig losgeht, soll er noch mal was ganz anderes sehen. Er schreibt, sofort ergriff der Geist Besitz von mir. Sieh doch, im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß jemand. Und der Anblick dessen, der dort saß, glich einem Edelstein. Er war wie Jaspis und Karneol. Der Thron war umgeben von einem Lichtkranz, der aussah wie ein Smaragd. Also Johannes sieht zunächst mal keine Ereignisse, sondern er sieht einen Thron. Und das ist auch wichtig für uns, denke ich. Das ist eine Botschaft. Bevor Johannes Ereignisse sehen soll, wird sein Blick auf den Thron gerichtet. Das heißt für mich, für uns, bevor ich die Ereignisse der Weltgeschichte betrachte und vielleicht auch bewerte, soll ich auf den Thron schauen. Das ist wichtiger. Immer zuerst auf den Thron schauen, nämlich da, wo regiert wird. Und das gilt auch für die Ereignisse meines kleinen persönlichen Lebens. Bevor ich auf die Ereignisse meines Lebens betrachte und beurteile und vielleicht mir Angst und Sorgen mache, soll ich auf den Thron schauen, denn da wird regiert, am Thron wird regiert. Bevor es losgeht, soll Johannes den Thron sehen. Gott selber sah er nicht auf diesen Thron, denn ein Mensch kann Gott nicht sehen. Aber er sieht ein helles Licht. Der Anblick dessen, der dort saß, glich einem Edelstein. Er war wie Jaspis und Karneol. Der Thron war umgeben von einem Lichtkranz, der aussah wie ein Smaragd. Also Johannes sah hier ein gewaltiges Farbenspiel, Licht- und Farbenspiel. Und aus den Farben der Edelsteine, die hier genannt wird, können wir uns ein hellrot schimmernd leuchtendes Licht vorstellen. Und über den Thron wie ein Regenbogen ein grünliches Licht von einem Smaragd. Johannes berichtet weiter, und ich sah rings um den Thron, sah ich 24 weitere Throne. Auf diesen Thronen saßen 24 Älteste. Sie waren in strahlend weiße Gewänder gekleidet und trugen goldene Siegeskränze auf dem Kopf. Man denkt jetzt bei diesen 24 Ältesten sofort an die Repräsentanten des Alten und Neuen Testamentes, die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel. Aus dem Gesamtzusammenhang aber ergibt sich eine andere Deutung. Die kann ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen. Es könnten Engel sein, höher gestellte Engel, die unmittelbar um den Thron Gottes herum dienen. Vom Thron gingen Blitze aus Und man hörte Grollen und Donner. Und vor dem Thron brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Der Platz vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer. Es sah aus wie Kristall. Blitze und Donner kennen wir auch aus der Offenbarung im Alten Testament, aus Gottes Offenbarungen. Zum Beispiel als Gott am Sinai seinem Volk erscheint. Und sie erscheinen so als Kontrast zu diesem warmen, rötlich-grünlich schimmernden Licht. Vielleicht soll dadurch eine gewisse Spannung deutlich gemacht werden, diese Blitze und Donnergrollen. Einerseits dieses warme Licht, das die Barmherzigkeit Gottes und die Treue Gottes symbolisiert, aber auch gleichzeitig die Heiligkeit Gottes, eben mit diesen Blitzen und Donner. Vor dem Thron brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Hier bekommen wir die erste Deutung von Johannes. Habt ihr es gemerkt? Er sagt, das sind die 7 Geister Gottes. Also hier wird erklärt. Die 7 Geister Gottes werden mit diesen 7 Fackeln erklärt. Jetzt kennen wir aber nur einen Heiligen Geist. Wir sagen, Moment, 7 Geister, ein Geist. 7 ist die Vollzahl, also 7 Tage, dann gibt's mehr gibt es nicht. Und 7 ist immer diese Zahl der Vollzahl. Von daher kann man damit, ist wohl angedeutet, die Fülle des Geistes. Die Fülle des Heiligen Geistes wird mit diesen 7 Fackeln symbolisiert. Und der Heilige Geist wird auch an anderen Stellen mit Feuer beschrieben. Und dann schaut Johannes auf den Platz vor dem Thron und sagt, der Platz vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer, es sah aus wie Kristall. Dieses gläserne Meer, könnte man vorstellen, ist vielleicht die Grenze zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. In Kapitel 15 taucht dieses gläserne Meer wieder auf. Da stehen die Erlösten auf diesem gläsernen Kristallmeer und man sieht unter diesem Meer Feuer schimmern. Und das könnte die brennende, vergehende Welt unter diesem Glas sein, während die Erlösten jetzt auf der oberen Ebene sind. Wenn das so wäre, wie gesagt, ist nur ein Versuch, das zu deuten, zu verstehen, dann wäre Gottes Welt nur durch eine Glaswand von uns getrennt. Wir können nicht hindurchschauen, aber er kann uns sehen. Hören wir, was Johannes weiter sah. Moment. Jetzt, ja. Innerhalb des Kreises der Ältesten sah ich 4 Engelwesen rings um den Thron. Die waren vorne und hinten mit Augen bedeckt. Das erste Wesen sah aus wie ein Löwe, das zweite wie ein Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem Adler im Flug. Jedes einzelne der 4 Wesen hatte 6 Flügel, die außen und innen mit Augen bedeckt waren. Da braucht es jetzt ganz viel Fantasie, sich das vorzustellen. Und diese 4 Wesen bereiten den Auslegern vor allen Zeiten Kopfzerbrechen. Nehmen wir es so, wie es ist. Es sind Engelwesen mit einer ganz besonderen Stellung am Thron Gottes. Thronrepräsentanten vielleicht, Vorbeter, wir werden es gleich noch sehen, was die machen. Denn wichtiger ist, dass wir verstehen, was machen die eigentlich? Das ist entscheidend. Sie rufen bei Tag und bei Nacht und ohne Unterbrechung, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Herrscher über die ganze Welt. Er, der war und der ist und der kommt. So werden die Wesen für immer den preisen, der auf dem Thron sitzt, ihn, der in alle Ewigkeit lebt. Sie werden seine Herrlichkeit loben und ihm Dank, Ehre und Dank erweisen. So oft sie das tun, werden sich die 24 Ältesten vor dem niederwerfen, der auf dem Thron sitzt. Sie werden den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt. Sie werden ihre Siegeskränze vor dem Thron niederlegen und rufen, dir, unserem Gott, unserem Herrn und Gott, steht alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu. Denn du hast alles geschaffen, weil du es so wolltest, erhieltest das Leben und wurde geschaffen. Achten wir auf das, was sie rufen. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Herrscher über die ganze Welt. Er, der war, der ist und der kommt. Wozu sollen wir das wissen? Erinnern wir uns an den Anfang, den Zweck. Glücklich, wer diese Worte liest, hat Jesus am Anfang gesagt. Das soll glücklich machen, was wir hier lesen. Diese Anbetung, wer das erkennt, dass Gott schon immer war, dass Gott ist und bleibt und dass er kommt, das soll er glücklich machen. Und wir sollen ihn anbeten. am Ende von Kapitel 5, wo wir gleich hinkommen werden, werden wir dann sehen, wie der ganze Himmel in diese Anbetung einstimmt. Und das ist das Ziel. Diese Worte wollen uns hineinnehmen in die Anbetung. Wir sollen nicht spekulieren, sondern anbeten wie diese vier Wesen. Mit diesen Worten beten wir an. Und vielleicht kennt ihr das auch so, dass ihr manchmal fragt, ja, wie soll ich denn anbeten? Mir fehlen die Worte. Hier sehen wir Worte. So wird im Himmel angebetet. Und diese Worte dürfen wir nehmen. Heilig, heilig, Herr Gott, bist du. Herrsche über die ganze Welt. Du warst schon immer. Du bist immer der Gleiche. Und du wirst kommen. Und so werden die Wesen den preisen, der auf dem Thron sitzt in aller Ewigkeit. Und so dürfen auch wir Gott Herrlichkeit und Ehre erweisen und ihn anbeten. Und wer so anbetet, der wird glücklich werden. Und nun sieht Johannes, wie Gott im Himmel angebetet wird. Die 24 Ältesten werfen sich vor ihm nieder. Das ist Anbetung. Sich unterwerfen diesem Herrn. Sie beten an, sie legen ihre Siegeskränze vor dem Thron nieder. Sie ergeben sich, das ist Anbetung. Dir, unserem Herrn und Gott, steht alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu. Du hast alles geschaffen, weil du es so wolltest. Du erhielst das Leben. Von dir erhielten sie das Leben und wurden geschaffen. Das ist vollkommene Anbetung, was wir hier wahrnehmen. Und so dürfen und sollen auch wir anbeten. Und damit ist das erste Kapitel, das Kapitel 4, zu Ende. Der Blick durch die geöffnete Tür in den Thronsaal Gottes. Das soll Johannes sehen, bevor die Ereignisse ihren Lauf nehmen. Aber jetzt kommt Bewegung in die Szene, Kapitel 5. Wie in einer Nahaufnahme blickt Johannes jetzt auf die Hand, auf die rechte Hand Gottes. Und da liegt eine Schriftrolle, muss ich jetzt so eine gerollte Schriftrolle vorstellen. Ich sah, der auf dem Thron saß, hielt eine Schriftrolle in der rechten Hand. Sie war auf der Vorder- und Rückseite beschrieben und trug 7 Siegel. Gott erscheint hier wie ein antiker Herrscher und die ersten Leser werden sofort an Kaiser Domitian gedacht haben. Und Schriftrollen waren sowas wie kaiserliche Erlasse, die der Kaiser erließ, um dann sie ausführen zu lassen. Und darin stand in so einem Erlass, was als nächstes im Römischen Reich umgesetzt werden sollte und ausgeführt wurde. Und diese Erlasse begannen immer mit dem Wortlaut, der Herr, unser Gott, befiehlt. Kaiser ließ sich als Gott verehren. Der Herr, unser Gott, befiehlt. Und diese Erlasse bedeuteten für Christen in der Regel nichts Gutes. Aber durch Johannes bekommt das Ganze hier eine andere Sicht. Hier ist nicht der Kaiser, der einen Erlass erlässt, sondern hier erlässt Gott etwas. Und Gott offenbart sich hier als der Weltherrscher. In seiner rechten Hand sind die Erlasse. Und das steht, was alles in dieser Welt noch geschehen muss. Die Schriftrolle, heißt es, ist von außen und von innen beschrieben. Das heißt, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Und diese Rolle enthält jetzt den vollständigen Ablauf der Endzeit bis zur Vollendung der Zeit und der neuen Welt Gottes. Und die 7 Siegel unterstreichen das. 7 bedeutet eben alles, mehr geht nicht. Innen und außen beschriftete Rollen waren im Römischen Reich üblich. Auf der Innenseite, wenn man das aufgemacht hatte, stand der komplette Erlass. Und auf der Außenseite, wenn es zusammengerollt war, stand sozusagen die kurze Zusammenfassung, Inhaltsangabe. Das heißt, es war außen schon zu lesen, worum es in diesem Erlass ging. Der Inhalt war demnach nicht geheim. Und wir werden ja auch in den folgenden Kapiteln dann lesen können, um was es da geht. Es ist also nicht eine geheime Verschlusssache. 7 Siegel heißt nicht geheim, streng geheim, verschlossen, sondern der Erlass wurde in Kraft gesetzt, indem man die Siegel brach. Dann war das gültig. Darum ging es mit diesen Siegeln. Also die Siegel waren dazu da, um das ganze Ding in Kraft zu setzen. So wie es heute auch ist, wenn man ein Siegel aufbricht, wird ein Testament eröffnet und wird wirksam und gültig. Und das war das Problem in diesem himmlischen Szenario. Und ich sah einen mächtigen Engel. Er rief mit lauter Stimme, wem steht es zu, das Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Doch niemand war in der Lage, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Siegel aufbrechen bedeutet also, dass etwas in Kraft tritt, was vorher besiegelt beschlossen war. Etwa wie beim Testament, die Vollstreckung. Und in Kapitel 6 lesen wir dann auch, wie die ersten 6 Siegel aufgebrochen wurde. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Die Frage ist jetzt im Himmel, wer ist in der Lage, diesen ewigen Ratschluss Gottes in Kraft zu setzen, umzusetzen, auszuführen, so wie es da geschrieben steht. Und dann haben sie gesucht und niemand im Himmel, auf der Erde, noch unter der Erde, hatte die Kompetenz und die Fähigkeit, Gottes Pläne auszuführen. Das heißt, keine Regierung auf dieser Welt ist in der Lage, Gottes Willen auszuführen und zu vollenden und gut zu machen vor allem. Gut zu machen, das bekommen wir nicht hin. Keine Macht, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt, konnte sich melden und sagen, hier, ich bin's, wir können das machen. Wir kriegen das hin. Und das hat Johannes fertig gemacht. Er war außer sich, weil sich niemand findet und schreibt, ich weinte sehr, denn es fand sich niemand, dem es zustand, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen. Johannes war entsetzt, denn schlagartig war ihm klar, was das bedeutet. Sollte das heißen, niemand kann Gottes Pläne ausführen? Wie wäre das, wenn niemand auf dieser Welt in der Lage wäre, den Lauf der Welt zu bestimmen? Das würde bedeuten, alles läuft irgendwie unkontrolliert so dahin, ins Chaos. Und wir merken ja jetzt schon, wie die Regierungen dieser Welt keine Lösungen für die dringendsten Probleme der Menschheit finden können. Nicht mal den Klimawandel kann man aufhalten. Die Regierungen bekommen es nicht hin, wir merken das. Und Johannes war entsetzt bei dem Gedanken, dass diese Welt jetzt irgendwie unkontrolliert in den Abgrund hineinschlittert. Und diese Ängste kennt unsere Zeit auch, dass wir merken, irgendwie merken wir, da ist irgendwie kein Plan dahinter. Das läuft nicht. Doch dann wird Johannes beruhigt, er darf aufatmen und mit ihm auch wir. Da sagte der eine der Ältesten zu mir, weine nicht, sieh doch. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids, hat den Sieg errungen. Er kann die Schriftrolle und ihre sieben Siegel öffnen. Der Älteste spricht hier vom Messias. In einer alten Verheißung wird er als der Löwe Judas bezeichnet. Er ist der verheißene König aus dem Stamm Davids. Christus. Und es heißt, er hat gesiegt über die Macht des Todes und der Hölle. Und ganz wichtig hier das Detail, er hat gesiegt. Er wird nicht erst am Ende irgendwann mal siegen, sondern er hat bereits gesiegt. Das ist wichtig für uns. Der Sieg steht fest. Das ist so, wie wenn wir die Aufzeichnung eines spannenden WM-Endspiels schauen würden, aber schon genau wissen, am Ende geht es gut aus für uns. Wir haben gewonnen, aber wir schauen uns das Ganze nochmal an. So ist das zu verstehen. Der Sieg steht bereits fest. Jetzt könnte man erwarten, dass plötzlich ein Löwe auftritt. Und er sagt, der Löwe, der hat die Macht, das auszuführen. Aber Johannes sieht keinen Löwen, sondern was ganz anderes, was ihm vorher noch gar nicht so aufgefallen ist in diesem Szenario. Dann sah ich bei dem Thron, umgeben von den vier Wesen und im Kreis der Ältesten, stand ein Lamm. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Diese Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Da steht also kein Löwe, sondern ein Lamm auf seinen dünnen Beinchen. Eine riesige Wunde am Hals sticht sofort ins Auge. Dieses Lamm wurde einmal geschlachtet, geschächtet, aber es lebt. Und dieses Lamm ist das Symbol für Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. So sehen Sieger aus. Nicht wie mächtige Löwen, sondern wie ein Lamm. Der Sohn Gottes, der sich am Kreuz für unsere Schuld geopfert hat, das ist der Sieger. Der Sieg wurde dadurch erreicht, dass er sich hingegeben hat, dass er sein Leben geopfert hat für unsere Schuld. Der Sohn am Kreuz, die absolute Niederlage ist eigentlich in Wahrheit der Sieg. Und durch diesen Tod am Kreuz wurde die Macht des Bösen besiegt und die Schuld beseitigt. Und Gott hat ihn auferweckt und dadurch diesen Sieg vollendet. Jetzt hat dieses Lamm sieben Hörner, auch das ist wieder alles symbolisch zu verstehen. Das Horn ist ein Symbol für die Macht und sieben wiederum die Vollzahl, das heißt Vollmacht, die vollkommene Macht auf dieser Welt. Und dann hören wir wieder eine Deutung, die sieben Augen sind die sieben Geister. Also wiederum die Fülle des Geistes ist in diesem Lamm, der in die ganze Welt ausgesandt wurde. Das heißt, der Geist Gottes wurde ausgesandt in die ganze Welt. Er ist quasi in uns präsent. Dieses Lamm ist bei uns präsent, wo sein Geist ist. Sein Geist ist bei uns und die Augen vielleicht dieses Sehen. Er sieht uns. Er ist ganz nah bei uns. Und er hat die Macht, den Lauf der letzten Dinge zu vollenden. Gut zu wissen, wer die Dinge in die Hand nimmt. Unser Herr Jesus Christus. Denn das heißt, das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und es nahm die Schriftrolle aus seiner rechten Hand in Empfang. In diesem Augenblick nahm Jesus den Lauf der Dinge in die Hand. Das heißt, die Ereignisse der Endzeit, was auf unserem Globus passiert, wird von ihm gesteuert. Er ist Herr der Lage. und sein Geist ist bei uns. Das heißt, wir sind eng mit ihm verbunden. Er wird diese Welt vollenden und Gottes neue Welt schaffen. Und jetzt passiert was Eigenartiges. Eigentlich müsste man erwarten, dass nun das Lamm diese Siegel nacheinander aufbricht. Aber das tut's nicht. Das kommt noch, aber darum geht es heute nicht mehr. Bevor jetzt also das alles in Gang gesetzt wird, geschieht Anbetung. Und als es die Schriftrollen empfangen hatte, warfen sich die vier Wesen vor dem Lamm nieder. Dasselben taten auch die 24 Ältesten. Jeder von ihnen hatte eine Leier und eine goldene Schale, die mit Weihrauch gefüllt war. Der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Es lautete: Dir steht es zu, die Schriftrolle zu empfangen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen. Du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das ist die Reaktion, wenn der Lauf der Dinge beginnt, wenn die Endzeit beginnt. Anbetung. Das heißt, wir sollen uns nicht fürchten vor diesen letzten Dingen, vor das, was passiert in unserer Welt. Wir sollen den Herrn anbeten. Das ist die Aufgabe, das ist die angemessene Reaktion. Kleines Detail in dieser Deutung und eine Deutung auch wichtig immer die Deutung. Die 24 Ältesten halten Schalen mit Weihrauch in der Hand, so wie man das in den orthodoxen katholischen Kirchen auch kennt, dass da Weihrauch brennt. Und da heißt es, das sind die Gebete der Heiligen. Wolltest du schon immer mal wissen, wo deine Gebete im Himmel landen? Hier steht's. Sie steigen auf wie Weihrauch im Thronsaal Gottes. Da gehen unsere Gebete hin. Ist das nicht toll? Dass unsere Gebete am Thron Gottes aufsteigen wie Weihrauch. Und dann bricht ein überwältigender Lobpreis aus, der sich wellenartig ausbreitet. Dann sah ich viele Engel und hörte ihre Stimmen. Sie standen rings um den Thron, die Wesen und die Ältesten. Es waren 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme: Würdig das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht zu bekommen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sowie auf dem Meer, alles, was in der Welt lebt, hörte ich rufen: Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sollen Lob und Ehre zuteil werden. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Und die vier Wesen antworteten: Amen. Johannes wurde hier Zeuge einer imposanten Anbetung. Anbetung ist die einzig angemessene Reaktion darauf, dass unser Herr regiert. Und diese Anbetung breitet sich wellenartig aus. Zunächst unmittelbar um den Thron, dann Millionen von Engeln, ein gigantischer Engelschor. Und die dritte Welle erreicht dann schließlich die sichtbare Welt. Alle Geschöpfe, die Menschen, die Tiere beten Gott an. Damit ist dieses Szenario beendet. Wozu haben wir das jetzt bekommen? Damit wir glücklich sind. Das ist der Zweck der Offenbarung. Diese prophetische Vision soll uns glücklich machen, weil wir sehen, wer regiert. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor den Entwicklungen, die da kommen. Unser Herr regiert und er wird kommen. Und daran erinnern wir uns ja auch besonders in der Adventszeit, dass er kommt. Habt ihr den Lobpreis eigentlich erkannt? Das wollen wir auch gleich singen. Würdig das Lamm. Wir kennen es als Lobpreislied. Und dieser Lobpreis ist eine Anregung, wie wir Gott loben und anbeten können. Das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir beten unseren Gott und Herrn an und loben ihn. Er hat den Lauf der Welt in seiner Hand. Er wird kommen, er wird uns erlösen und dafür beten wir ihn an. Amen.